BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute über, ja, Sie wissen noch nicht, was ich meine, aber wenn ich ein paar Takte Musik spiele, dann wissen Sie genau, was ich meine. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber man hört sofort die sonore Stimme von Gustl Beyerhammer, wie er sagt: Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor anno 14 in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Und dann geht's weiter, das Bier war noch dunkel, die Madel fesch. Das königlich-bayerische Amtsgericht von Georg Lohmeier. Damals hat man es einfach anschauen müssen. Aber es geht um die Prinzregentenzeit heute bei uns. Und es soll wirklich die gute alte Zeit gewesen sein. Es war die Regentschaft von einem Herrscher ohne Krone, vom Prinzregent Luitpold, in den Jahren 1886 bis 1912. Und das war eine ganz besondere Regentschaft. Denn der Prinzregent, bereits schon im Rentenalter, war der Stellvertreter zweier Monarchen und hat über ein Vierteljahrhundert Bayern regiert. Wer Prinzregent Luitpold war und was das für eine Zeit war, nämlich auch eine Zeit der Umbrüche und der Moderne, das wird uns jetzt gleich der Historiker Stefan Merz erzählen, der ein so interessantes Buch über den Herrscher ohne Krone geschrieben hat, über den Prinzregent Luitpold. Und da geht es nicht nur um die legendäre Torte. Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich doch, zu Dr. Stefan Merz, meinen Ratschgast heute. Ich hoffe, Sie sind schon mit mir verbunden.
Ja, guten Morgen, Frau Kaiser. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich schon sehr auf unseren heutigen Ratsch.
Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass heute vor einem Jahr, am 5. März im letzten Jahr, unser letzter Ratsch war. Und da ging es um Ludwig III. Und wenn ich jetzt auf die Stammtafel schaue, die in Ihrem Buch über den Prinzregenten ist, nochmal zur Erklärung, auch wenn man meint, man wird sich in bayerischer Geschichte gut auskennen: Der Prinzregent Luitpold war der Vater von Ludwig III., den letzten bayerischen König. Der Onkel von Ludwig II., unserem sogenannten Märchenkönig, und der Sohn von Ludwig I. Habe ich es richtig gesagt?
Das ist richtig, ja. Zusätzlich war er auch noch der Onkel von König Otto I., dem jüngeren Bruder vom Märchenkönig.
Der ja dann eigentlich der Nachfolger von Ludwig II. War, aber der Prinzregent dann sozusagen die Herrschaft übernommen hat. Aber das können Sie besser erklären, weil Sie ein guter Kenner des Hauses Wittelsbach und der bayerischen Geschichte sind. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Figur, der Prinzregent, der ein Herrscher, so ist der Untertitel Ihres Buches, ein Herrscher ohne Krone war.
Genau, also vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist überhaupt ein Prinzregent?
Ja.
Weil das ist ja vielleicht auch nicht jedem so klar. In einem monarchischen Staat funktioniert ja normalerweise so, wenn ein König stirbt oder abdankt, dann wird der älteste Sohn König. Mhm. Und da gibt es allerdings natürlich dann Szenarien, wo das so noch nicht funktioniert. Also normalerweise ist es der Fall, wenn der Erbprinz dann einfach noch nicht volljährig ist. Und dann übernimmt in der Regel dann ein Onkel des Königs dann erstmal die Regentschaft, bis der volljährig ist. Und ein zweiter möglicher Fall, und so war es dann eben bei Prinzregent Luitpold, tritt ein, wenn ein regierender König nicht mehr regierungsfähig ist.
Was in dem Fall dann Otto war nach dem Tod von Ludwig II.
Genau. Otto hatte ja also eine diagnostizierte Geisteskrankheit und wurde eben nicht für regierungsfähig befunden. Und dementsprechend wurde eben auch da die Regentschaft eingesetzt.
War der Prinzregent Luitpold eigentlich der erste bzw. der einzige Prinzregent in Bayern?
Ja, also in der Geschichte des Königreichs Bayern von 1806 bis 1918 gab es nur diesen einen Regenten. Wobei es aber in europäischen Monarchien eigentlich über Jahrhunderte eine ganz normale Übung war, dass eben ein König auch vertreten werden musste.
Also das war die Stellvertreterfunktion, sozusagen der Platzhalter, bis der König dann an die Macht kommen durfte.
Genau.
Und der Prinzregent in Bayern kam durch sehr seltsame Verwicklungen an die Macht. Er war überhaupt nicht dafür vorgesehen. Sein Bruder war ja der König gewesen, sein Vater war ja der König gewesen.
Genau, und da muss man vielleicht mal auf die Geschichte mit Ludwig II. Schauen. Also der regierte ja dann eben ab 1864 vieles von dem, was man über Ludwig II. Ja heute noch weiß, so die Märchenschlösser und die nächtlichen Kutschfahrten und all das, ist ja ein bisschen verklärt, weil an sich hatte sich Ludwig II. Dann besonders in den 1870er Jahren dann und frühen 1880er Jahren ja sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit und auch aus dem politischen Leben und wurde, wenn man da eben zeitgenössische Quellen sich anschaut, auch immer wunderlicher, war auch ein bisschen so als Persönlichkeit schwierig, sowohl innerfamiliär als auch eben, was den Umgang mit seiner Staatsregierung anging.
Und hat sich auch dem Volk auch nicht mehr gezeigt, was natürlich für einen Regenten seltsam ist.
Genau, ab Mitte der 1870er Jahre, kann man sagen, war Ludwig II. Eigentlich vollkommen verschwunden. Der war nur noch auf seinen Baustellen in Neuschwanstein oder auf Herrenchiemsee und hat sich da seinen eigenen Fantasien hingegeben und war eigentlich nicht mehr verfügbar. Und das ist natürlich für die Rolle eines Königs auch sehr problematisch, der ja auch repräsentieren muss. Richtig problematisch wurde es allerdings dann erst, als dann Ludwig II. Einfach eine sehr hohe Verschuldung verursachte durch diese Bauprojekte. Also so 1882, 83 rum wurde dann eigentlich klar, das geht so nicht weiter, da muss irgendwas getan werden. Und die aktive Rolle in dem Ganzen spielte dann die Staatsregierung, die sich überlegt hat, wie kann man den König jetzt davon abbringen, auf dieser Linie weiterzufahren. Also da die königliche Hofkasse war schon völlig überlastet, es gab überall Kredite von Abdankungen wollte Ludwig II. Auch nichts hören. Also ist die Regierung dann irgendwann auf einen Mediziner zugegangen, der doch bitte ein Gutachten zum Gesundheitszustand des Königs dann erstellen sollte. Und das mag aus heutiger Sicht auf jeden Fall fragwürdig sein, aber da wurde dann eben festgestellt, dass Ludwig II. Geisteskrank ist und an sich auch nicht mehr regierungsfähig.
Und da kam dann schon der Prinzregent auf den Plan, weil da zu der Zeit war ja Otto auch schon als krank erklärt worden.
Richtig. Also die Problematik war natürlich die, also wenn ein König jetzt de facto abgesetzt wird, dann was passiert dann als nächstes? Und eben der nächste Nachfolger, der jüngere Bruder Otto, kam genauso nicht in Frage dann als nächster regierender König. Also König wurde er dann ja formal, aber eben auch keiner, der dann dieses Amt auch wahrgenommen hat. Und so kam man dann auch den Nächsten in der Thronfolge und das war eben der Onkel der beiden, Prinz Luitpold, der dann 1886, als das dann alles eben wirklich akut wurde, ja auch schon praktisch im Rentenalter war, der war da schon 65 Jahre alt.
Ja. Aber es war ja immer schon klar, der Prinzregent Luitpold war ja ein Bruder von Ludwig den Ersten und hat ja ein Sohn von Ludwig den Ersten und ein Bruder von Max und hat ja schon immer so eine Beraterfunktion gehabt. Und als dann über den Gesundheitszustand von Ludwig und Otto spekuliert wurde von den Ministern, war doch eigentlich klar, dass es darauf hinauslaufen würde, dass der Prinzregent dann, sagen wir mal, installiert werden müsste.
Das war eigentlich allen klar, das wollte Luitpold nur lange auch nicht wahrhaben. Und man muss auch sagen, also zu seinem eigenen Vater, Ludwig I., hatte Luitpold ein ganz ausgezeichnetes Verhältnis. Der wurde auch immer als Lieblingssohn König Ludwigs I. bezeichnet. Auch mit seinem älteren Bruder, der dann eben als König Max II. Regiert hat, hatte auch ein sehr gutes Verhältnis. Und das hatte sich dann eben alles mit Ludwig II. Ganz radikal geändert. Also Ludwig II. Wollte mit seiner eigenen Familie, den Wittelsbachern, eigentlich wenig zu tun haben. Da mit der österreichischen Kaiserin Sissi hatte er ja ein ganz gutes Verhältnis dann noch. Die ist ja auch aus der herzoglichen Linie.
Seine Cousine.
Genau. Aber gerade der Luitpoldsche Hof, die Luitpoldinische Familie, war eigentlich so das rote Tuch für König Ludwig II. Und da gab es auch wirklich eine ganze Reihe von Konflikten, persönliche Konflikte und politische Konflikte, eigentlich die ganzen 1860er, 1870er Jahre hindurch. Und Luitpold wusste schon, wenn er sich da jetzt irgendwie so nach vorne wagt, dann könnte da auch im schlimmsten Fall natürlich, wenn da dieser Plan der Staatsregierung dann scheitert, als Hochverräter dann verurteilt werden.
Wenn man Bilder vom Prinzregent Luitpold sieht, sieht man immer diesen gütigen Regenten. Darf man schon sagen, wenn man kein Monarch ist, ist man aber auf jeden Fall ein Regent, wenn man ein Herrscher ist. Mit dem Vollbart und dem freundlichen Blick. Er war genau das, was man sich eigentlich von einem Herrscher gewünscht hat. Er war volksnah, er war sehr bayerisch, er war sehr bodenständig. Und das kann ja auch dazu geführt haben, dass Ludwig gemerkt hat, dass der Prinzregent bzw. sein Onkel viel beliebter war, der künftige Prinzregent. Und Ludwig hat sich ja in seine Welten zurückgezogen.
Ja, also charakterlich gibt es da, glaube ich, fast gar keine größere Spannbreite als zwischen Luitpold und Ludwig II. Also Luitpold wurde schon wirklich auch in ganz frühen Beschreibungen als sehr volksnah, sehr liebenswürdig, zuvorkommend beschrieben. Der war immer wirklich sehr leutselig, ist Menschen zugegangen und eben, ja, wie gesagt, du hast das totale Gegenteil von dem, was dann eben über den menschenscheuen Ludwig II. Berichtet wurde. Und das ist auch ganz interessant, weil ja nicht erst eben 1886, sondern schon zu früheren Zeitpunkten eine Regentschaft oder vielleicht sogar eine Krönung vom Prinzen Luitpold schon diskutiert wurde. Zum ersten Mal, als 1848 Ludwig I. abgedankt hatte, da war ja die Thronfolge eigentlich auch ganz klar, dass dann eben der älteste Sohn Maximilian den Thron besteigen sollte. Und der war allerdings auch nicht besonders beliebt, hatte mehr so den Ruf eines ja zurückgezogenen Intellektuellen, der meistens so ein bisschen grämlich dreingeschaut hat. Und Luitpold dagegen eben war sehr populär, auch im Volk, auch im Zuge der Revolution 1848 hat er sich da einen guten Namen gemacht, auch im Bürgertum. Und auch da wurde schon diskutiert, ob man nicht vielleicht die Thronfolge irgendwie umgehen sollte und nicht vielleicht Luitpold seinem Vater nachfolgen könnte.
Da war von König Ludwig II. Ja noch gar nicht die Rede. Der ist ja sehr, sehr jung auf den Thron dann gekommen, als sein Vater gestorben ist. Ein königlicher Prinz in zweiter Reihe, so heißt eines der Kapitel Ihres Buches, Dr. Stefan Merz. Ein schöner junger Prinz war er, der Luitpold, weil wir sehen ja immer den Prinzregenten vor uns, wie ich gerade eben gesagt habe, mit dem wallenden Bart. Und es war ein stattlicher junger Prinz, in den sich eine wunderschöne Prinzessin auch gleich verliebt hat, der überhaupt nicht für die Thron Folge vorgesehen waren, der junge Luitpold.
Ja, ja. Ist eigentlich ganz interessant, weil das Bild, das wir von Luitpold haben, ist eben schon das eines
gütigen
Mannes im fortgeschrittenen Alters. Ja, ja, aber der hatte natürlich auch ein Leben vorher und das ist auch äußerst spannend. Also, wie Sie sagen, für die Thronfolge war er an sich so gar nicht vorgesehen. Der war der dritte Sohn von Ludwig I. und ja, damit war es schon sehr unwahrscheinlich, dass der mal in Regierungsverantwortung kommen würde irgendwann. Wurde trotzdem aber schon auch so ausgebildet. Also der erhielt auch eine umfassende Schulbildung durch Privatlehrer und Professoren. Ja, wie das so war mit der Volljährigkeit, ging es dann so an die Berufswahl, also für Prinzen war ja eigentlich fast die einzig standesgemäße Betätigung das Militär und so war es bei Luitpold dann eben auch. Und was auch ganz üblich war mit der Volljährigkeit, dass man so als Prinz Reisejahre erstmal so hinter sich bringt. Die sollten zum einen natürlich dafür gut sein, dass man so ein bisschen den Horizont weitert. Ein bisschen mehr über Geschichte und Kultur erfährt, waren aber natürlich auch für die Brautschau gedacht. Und so war es bei Luitpold eben so, dass er dann auch eben sich mal umgeschaut hat. Vor allem eben eine Italienreise war ganz prägend bei ihm. 1841 war das.
Da war er gerade 20, weil wir reden ja über seinen 200. Geburtstag.
Genau, da war er gerade 20 und da war er dann unter anderem auch auf Station in Neapel. Und da lernte dieser 20-jährige Prinz die 16-jährige Auguste Ferdinande von Österreich-Toskana kennen, die da gerade mit ihrer Tante Urlaub machte. Und diese Prinzessin Auguste hat dem Luitpold dann auch gleich angetan. Also die war auch also von sehr gutem Stand. Die war die zweite älteste Tochter des Großherzogs von Toskana. Streng katholisch erzogen, also eine Habsburgerin, ja.
Und eine Schönheit.
Und eine Schönheit, genau. Hatte interessanterweise noch von ihrer Mutter einen leichten sächsischen Dialekt übernommen, also auch eine gewisse Besonderheit. Und Luitpold war ihr dann auch wirklich sehr schnell verfallen. Als er dann wieder zurück in München war, nach seinem Italienaufenthalt, hat er sich dann auch seinem Vater anvertraut, dass er sich da wohl verliebt habe.
Also Ludwig dem Ersten.
Genau.
Der ja und auch ja, ein Kenner der schönen Frauen war. Und jetzt kommt's, was ich auch nicht wusste. Der war von seiner potenziellen Schwiegertochter auch ganz begeistert.
Der war auch ganz begeistert, ja. Also zum einen war es so, also diese potenzielle Schwiegertochter, das ergab sich wirklich recht schnell. Also da wurde dann schon im nächsten Frühjahr um die Hand angehalten. Der Brautvater, eben der Großherzog von Toskana, hat da auch gleich glücklich zugesagt, dem Prinzen Luitpold. Auf bayerischer Seite war es ein bisschen schwieriger. Also Ludwig I. hatte ja noch keine Enkelkinder zu diesem Zeitpunkt. Also seine beiden älteren Söhne hatten auch noch keine Kinder. Und Luitpold dann eben als dritter Sohn wollte jetzt eben diese Prinzessin von Toskana heiraten. Und da gab es so auf diplomatischer Linie ein bisschen Vorbehalte.
Ach, damit kein Thronfolger vorkommt, bevor der Ludwig Großvater wurde.
Nein, es gab einfach noch gar keinen Thronfolger. Man konnte natürlich befürchten, dass vielleicht dann gar kein Sohn geboren würde, wenn schon die beiden ältesten Söhne keinen Nachfolger produzierten, da hatte man natürlich auf Luitpold große Hoffnung. Mhm. Abgesehen davon, Ludwig hatte sich das sowieso gewünscht, Ludwig I., dass möglichst sein Sohn Maximilian nur Töchter bekäme und Luitpold dann vielleicht nur Söhne.
War der Lieblingssohn.
War der Lieblingssohn und auf den sollte dann eben, beziehungsweise auf seine Familienlinie, sollte dann gerne eben die Erbfolge übergehen. Also es war schon im Sinne von Ludwig I., aber eben diese Prinzessin Auguste, so schön wie sie war, hatte eben auch eine Krankheitsgeschichte in der Familie. Ihre Mutter war an einem Lungenleiden gestorben und auch zwei ihrer Schwestern waren an Lungenleiden verstorben. Und deswegen gab es da auf diplomatischer Ebene tatsächlich so ein bisschen Vorbehalte, ob das jetzt wirklich die richtige künftige Prinzessin Luitpold werden sollte. Aber das hat sich dann eben tatsächlich recht schnell aufgelöst, weil eben auch Ludwig I., wie Sie sagen, sehr fasziniert war von seiner künftigen Schwiegertochter.
Das habe ich ihrem Buch entnommen. Und was vielleicht gar nicht so bekannt ist, da ist nämlich ein Bild drin, dass die Prinzessin Auguste, also die Schwiegertochter von Ludwig I., in der Schönheitsgalerie aufgenommen worden ist von Ludwig I. Ist ja auch ungewöhnlich.
Das stimmt. Ja, Ludwig I. ließ ja Frauen aus verschiedensten Hintergründen malen für seine Schönheitengalerie. Teilweise sogar bürgerliche. Aber eben auch Prinzessin Auguste ist dann 1845 von einem Hofmaler dann abgebildet worden. Und eben auch das Bild ist dann auch in die Schönheitengalerie gewandert.
Und da war es um beide geschehen, um den Schwiegervater und den Bräutigam. Sie war ja wirklich eine außerordentliche Schönheit. Und die beiden hatten ja auch eine glückliche Ehe. Und die wurde ja dann sehr schnell geschlossen bei dem jungen Glück.
Ja, also die Ehe wurde dann 1844 geschlossen im Dom von Florenz. War dann die große Hochzeitsfeier. Und die Bevölkerung war da auch in großer Zahl dabei. Da wurde dem Brautpaar zugejubelt und wirklich Anteil genommen. Und nach einer Woche ging es dann zurück nach München. Zu der Zeit ist das natürlich hat das auch noch ein bisschen länger gedauert, aber man war dann zurück am Ende April und dort auch wieder ein feierlicher Einzug mit großer Anteilnahme der Bevölkerung, Ehrenpforten, Musikchöre überall, die das Brautpaar begrüßt haben und natürlich auch das Königspaar, also die Eltern von Luitpold.
Also eine große Hochzeit und es war ja sozusagen die erste große bei den Prinzen. Er war ja das fünfte von 9 Kindern, der Luitpold, und ist in Würzburg sogar geboren, in der Würzburger Residenz.
Ja, richtig. Also das ist auch interessant, weil eigentlich traditionell der bayerische Kronprinz immer, bevor er eben dann später selber König wird, ja in Würzburg residieren sollte. Das war noch von Max dem Ersten Josef so verfügt worden. Und dementsprechend war eben auch König Ludwig der Erste während seiner Kronprinzenzeit noch in Würzburg. Und da sind auch einige seiner Kinder geboren worden, unter anderem Prinz Luitpold.
Der zu der Zeit, als er dann seine schöne Auguste geheiratet hatte, eigentlich vom Beruf her weder potenzieller Prinzregent noch Thronfolger war, sondern, wie Sie gerade gesagt haben, beim Militär eine Karriere gemacht hat.
Ja, Luitpold ist schon sehr früh aufgefallen, dass ihn das Militärische interessiert. Also schon als 7-Jähriger ist er da beispielsweise zum Hauptmann ehrenhalber ernannt worden. Das war natürlich zu der Zeit erstmal nur eine Spielerei, aber das war recht klar, dass das für ihn irgendwie so der standesgemäße Weg ist, den er gerne gehen möchte. Und man darf es natürlich jetzt nicht vergleichen mit einem Bürgerlichen, der die Offizierskarriere zur gleichen Zeit eingetreten hat, weil Luitpold wurde natürlich viel schneller befördert und hatte ganz andere Möglichkeiten. Also der war schon mit Anfang 20 dann in die Generalität befördert worden, nahm das allerdings auch sehr ernst alles. Also hatte natürlich immer erfahrene Offiziere um ihn rum, die ihn da auch unterstützt und beraten haben. Aber war mit Leib und Seele ein Militär, der das auch bis ins hohe Alter so beibehalten hat, diese militärische Haltung. Und selbst bei privaten Anlässen hat Luitpold auch immer Uniform getragen.
Er war aber nur für eine Offizierslaufbahn vorgesehen, aber man hat ja dann die jungen Prinzen schon immer wie so Schachfiguren hin und her geschoben. Was wäre, wenn der keinen Thronfolger hat oder wenn das nicht funktioniert oder wenn der Bruder von Ludwig den Ersten, der König Otto in Griechenland, wenn der keinen Thronfolger hat. Also der Luitpold war eigentlich immer so der potenzielle Stellvertreter oder Platzhalter für andere.
Ja, genau. Also der Otto in Griechenland, das war auch ein Sohn von Ludwig dem Ersten, also der zweite ältere Bruder von Luitpold. Der war eben auch kinderlos da in Griechenland. Und natürlich war das auch eine Möglichkeit, die Ludwig der Erste schon immer ins Auge gefasst hatte, dass dann eben da die Erbfolge auf den Prinzen Luitpold übergehen würde. Und das wurde schließlich auch so in der griechischen Verfassung geregelt. Letztlich war es auch so, dass König Otto von Griechenland eben und seine Frau Amalie dann ohne Kinder blieben und ohne Thronerben. Und so machte sich dann eben auch Luitpold 1846 auf die Reise mal nach Griechenland, auf Bitte seines Vaters, Ludwig des Ersten, damit schrieb damals Ludwig eben seinem Sohn Luitpold, damit die Griechen ihn eben auch mal kennenlernen können und sein treffliches Herz.
Also er war sehr beliebt im Hause Wittelsbach selbst und auch sonst, wenn er unterwegs war, von Königshaus zu Königshaus beziehungsweise von Herrscherhaus zu Herrscherhaus, waren die Türen offen für diesen liebenswürdigen Prinzen Luitpold.
Ja, das muss man sagen. Also er hat scheinbar überall Eindruck hinterlassen. Er hatte auf den ersten Blick gar nichts Bestechendes, aber er war einfach sehr zuvorkommend, hatte gute Manieren, war beliebt, war immer bestrebt, mit allen ins Gespräch zu kommen. Und das stand ja schon im Kontrast zu manchen seiner Zeitgenossen, eben aus Herrscherhäusern. Von daher war er eben auch beim Volk überall recht schnell beliebt und hatte einen sehr guten Ruf.
War er also schon jung ein hervorragender Repräsentant des bayerischen Königshauses. Über ein interessantes Stück bayerischer Geschichte hat Dr. Stefan Merz sein Buch verfasst, Prinzregent Duipold, der Herrscher ohne Krone. Und als ich Ihr Buch gestern gelesen habe, Dr. Merz, ist mir aufgefallen, dass der Prinzregent so eine prägende Figur in der bayerischen Geschichte ist und war und dass man ganz wenig über ihn weiß, weil er erst zu spät an die Macht gekommen ist.
Ja, tatsächlich. Also er stand halt einfach auch nicht so sehr im Blick der Öffentlichkeit wie seine älteren Geschwister, die halt auch für die Thronfolge vorgesehen waren oder dann eben auch die Throne übernommen haben in Bayern und auch in Griechenland. Luitpold war das aber eigentlich ganz recht. Also der lebte da in München sein hocharistokratisches Leben, hatte natürlich auch Standesverpflichtungen. Beispielsweise war er in der Kammer der Reichsräte, also in der zweiten Kammer des bayerischen Parlaments, qua seiner Familienstellung, hatte natürlich seine Verpflichtung im Militär, aber sehr wichtig für ihn.
Da stand er auch an der Spitze der bayerischen Armee, also da hat er schon eine große Karriere gemacht.
Genau, dann nach und nach hat er sich da eben hochgearbeitet. Wichtig war ihm aber persönlich die Familie, also hat er dann mit Auguste, als sie in München gelebt haben, dann 4 Kinder, also der erste Enkel des dann noch regierenden Königs Ludwig I. war dann ein Sohn des Prinzen Luitpold. Mhm. Und der hieß dann eben Ludwig. Und das ist eben nicht der spätere Ludwig II., sondern der spätere Ludwig III. In der Thronfolge wäre dieser Ludwig, also der Sohn von Luitpold, dann ja eigentlich quasi dann irgendwann zum König geworden, wenn nicht der Kronprinz Maximilian dann auch noch nachgelegt hätte. Und so war es dann eben auch. 1845 kam zum ersten eben der Sohn von Luitpold und dann 7 Monate später der Sohn von Maximilian, beide mit dem Namen Ludwig.
Und dann haben Sie einen sehr interessanten Spruch zitiert, wo auch immer Sie im Archiv ausgegraben haben, wie dann der erste Ludwig aus der Wiege von seiner Mutter genommen wurde?
Ja, richtig. Also die Prinzessin Auguste hatte sich das ja schon auch so ein bisschen erhofft, dass dann vielleicht ihr Sohn wirklich später mal König von Bayern werden könnte. Und als sich das dann zerschlagen hatte mit der Geburt des späteren Ludwigs II., da nahm sie dann ihren 7 Monate alten Sohn aus der Wiege und sagte ihm so, Ludwig, bisher warst du etwas und jetzt bist du nichts mehr.
Ist das überliefert oder ist das eine Anekdote?
Es ist so überliefert von einem Hofsekretär, der das später berichtet hat. Und so ist es natürlich aber auch in der konstitutionellen Monarchie. Also einer ist Herrscher und alle anderen, auch wenn sie noch so nah mit ihm verwandt sind, sind dann eben nicht Herrscher.
Luitpold hatte ja ein außergewöhnlich glückliches familiäres Leben, haben Sie geschrieben, was ja in den Königshäusern relativ ungewöhnlich ist. Aber dieses Glück wurde dann leider getrübt. Sie schreiben, das Jahr 1864 ging in die Geschichte der Wittelsbacher als ein Jahr mit Trauerrand ein.
Das ist richtig. Also dieses besondere familiäre Glück der luitpoldinischen Familie kommt ja auch wirklich aus Aussagen innerhalb der Familie. Also die Tochter Therese hat beispielsweise ja dann auch ihre Lebenserinnerungen geschrieben. Und man weiß sehr viel, wie das so innerfamiliär zuging. Also gerade eben Auguste, die Mutter, hat sich sehr um die Kinder gekümmert war auch sehr liebevoll, war allerdings eben auch mit ihrer angegriffenen Lunge sehr oft krank, musste schon in den 1840er.
Jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung in der Leitung. Jetzt geht's wieder.
Ja.
Jetzt, wir waren gerade stehen geblieben, dass die Gesundheit der Auguste, der Prinzessin Auguste, der Frau von Prinz Luitpold, schon in jungen Jahren sehr angegriffen war und dass eigentlich dem bayerischen Klima, das hat ihr nicht so ganz gut getan.
Genau, da war sie dann auch schon einige Winter über in Italien, damit das wieder besser wird. Aber so richtig viel besser wurde es halt auch nicht. Und dann tatsächlich Anfang der 60er Jahre war sie dann eigentlich fast nur noch eine Gefangene des eigenen Hauses und hat dann eben bei kaltem Klima, also im Winter, wirklich auch versucht, sich möglichst zu schonen. Und für Auguste selber war das eigentlich in Ordnung. Also so konnte sie sich auch viel mehr um die Familie kümmern, als wenn sie da ihre Standespflichten an der Seite von Luitpold hätte überall erfüllen müssen, also bei allen möglichen höfischen Ereignissen auftreten und Wohltätigkeit und sowas organisieren zu müssen. Aber 1864 war insgesamt für Luitpold ein sehr schwieriges Jahr, da kommen wir jetzt drauf. Also den Anfang eigentlich in dieser ganzen Geschichte macht König Maximilian II., also der ältere Bruder von Luitpold, der ja auch schon lange kränklich war. Der verstarb dann am Anfang März 1864 nach einer kurzen schweren Krankheit. Der wurde nur 53 Jahre alt. Mhm. Für Luitpold natürlich auch persönlich ein schwerer Schlag. Und nur drei Wochen später verstarb dann auch eine jüngere Schwester von Luitpold, die eine Erzherzogin von Österreich-Teschen geworden war inzwischen, im Alter von 38 Jahren. Also das ist schon viel auf einmal für den Prinzen Luitpold, der reist nach Wien zur Trauerfeier für seine jüngere Schwester, kommt dann am 15. April 1864 nach München zurück, weil da hat er nämlich den 20. Hochzeitstag, den er mit Auguste feiert. Und da ist auch von der Tochter überliefert, dass es ein wunderschönes Fest war. Da wurde eben ein, so wie sie schreibt, ein seltenes eheliches und häusliches Glück und ein harmonisches Familienleben, wie sich nicht häufig finden wird, nochmal so richtig gefeiert. Und wenige Tage nach dieser Feier brach dann die Lungentuberkulose bei Auguste wieder durch. Und in kürzester Zeit war dann klar, dass sie das diesmal nicht überstehen wird. Und so starb sie dann in den Morgenstunden vom 26. April 1864 im Beisein ihrer Familie.
Hört sich alles wirklich an wie eine griechische Tragödie. In kurzer Zeit sind dann die wichtigsten Personen um den Prinzen herum verstorben. Und dann war ihm ja aber auch klar, dass er jetzt ganz andere Pflichten haben würde.
Ja, Ludwig war 43 Jahre alt, hatte eben vier Kinder und eigentlich ein ruhiges Leben. So wenn man es mal so im Vergleich nimmt, wenn er jetzt Herrscher gewesen wäre, hätte er da schon mehr Verpflichtungen gehabt. Aber so war für ihn natürlich ganz klar, dass er sich jetzt vor allem um die Familie kümmern muss. Alle seine Kinder waren ja auch noch nicht...
Die waren noch klein, ja.
Die waren noch klein, also der älteste Ludwig war zu dem Zeitpunkt gerade 19. So heiratete Luitpold auch kein zweites Mal, sondern blieb einfach dann für den Rest des Lebens Witwer und behielt aber eigentlich seinen üblichen Tagesablauf bei. Normalerweise ging es da morgens mit einem Ausritt los im Englischen Garten, dann besuchte Luitpold Künstlerateliers und hatte dann ab dem Nachmittag gesellschaftliche Verpflichtungen und darüber hinaus natürlich Militär und Politik, wo er eingebunden war. An die Stelle der Mutter ist dann eigentlich die Tochter getreten.
Die Therese, sozusagen. Die berühmte.
Die berühmte Therese blieb dann, solange Luitpold lebte, immer an seiner Seite, führte seinen Haushalt und begleitete ihn dann auch bei seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Unterbrochen allerdings, und das ist ja auch ganz spannend, Therese war ja Autodidaktin, die durfte zwar noch nicht selber studieren, hat sich aber eigentlich alles dann selber beigebracht und wurde dann zu einer angesehenen Naturforscherin, Ethnologin und Schriftstellerin, die eben auch mehrere Kontinente bereist hat. Also diese Unterbrechungen von ihren Verpflichtungen dem Vater gegenüber hatten sich dann auch erkämpft.
Und ein tolles Buch geschrieben hat über ihre Reisen, über ihre Forschung. Und wie es oft im Hause Wittelsbach ist, sind auch große Wissenschaftler dabei. Sehr interessierte Familie. Aber die Therese hat dann die Repräsentationspflichten der verstorbenen Mutter an der Seite des Vaters übernommen. und sich um den Vater gekümmert. Die war ja auch nie verheiratet dann.
Genau, Therese blieb auch unverheiratet und blieb dann im Palais Luitpold. Das war ja der Familienwohnsitz am Odeonsplatz. Ja, quasi dann das weibliche Familienoberhaupt sozusagen. Und später dann eben auch, als der Vater dann die Regentschaft übernommen hat, ist sie dann mit ihm auch in die Residenz gezogen.
Im März vor 200 Jahren wurde König Ludwig zum fünften, der Ludwig der Erste zum fünften Mal Vater vom Prinzen Luitpold, der später der Bruder war von König Maximilian II., der Onkel von Ludwig II. Und der Vater von König Ludwig III. Um nochmal kurz die Familiengeschichte zusammenzufassen, Dr. Stefan Merz, Sie sind ein hervorragender Kenner des Hauses Wittelsbach. Und was hat Sie an der Figur des Prinzregenten so fasziniert?
Ja, spannend ist, glaube ich, dass Luitpold, der ja 91 Jahre alt wurde, letztlich den Stoff hergibt für eine bayerische Jahrhundertbiografie. Mhm. Also das, wenn man sich da mal genau anschaut, wo der überall beteiligt war in seiner dynastischen Stellung, kann man da ja wirklich ganz neue Perspektiven auf Bayern, aber auch auf das Innenleben der Monarchie gewinnen. Und das macht es eigentlich so spannend. Und darüber hinaus natürlich ist es auch eine historische Figur, die wir ja alle irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise uns vorstellen, wie der wohl so war. Und umso interessanter ist es natürlich, da mal hinter die Kulissen zu schauen.
Seine Geschichte, seine Historie ist nie so groß beleuchtet worden wie in Ihrem Buch. Man hat zwar dann ab seiner Regentschaft viel Bilder gesehen. Er war ja auch bei Künstlern, ist dort ein- und ausgegangen. Er ist viel porträtiert worden, er war sehr beliebt. Aber über das Leben davor hat man immer relativ wenig gehört. Und das ist ja gerade der interessante Punkt, dass er ein Prinz war, ein beliebter Prinz war, aber kaum Funktionen hatte. Und dann kam dieses dunkle Jahr, über das wir gerade eben gesprochen haben, und dann hat sich auch die Position des Prinzen Luitpold geändert.
Das stimmt. Also eben mit dem Tod des Bruders Maximilian II. Kam dessen ältester Sohn auf den Thron, und das war dann König Ludwig II., der Märchenkönig. Der war gerade 18 Jahre alt, und wie ich vorhin schon gesagt habe, war der auch innerfamiliär etwas problematisch. Man hat sich da einfach nicht gut vertragen und auch keine Ratschläge angenommen. Der Ludwig I., der ja mit seinem Sohn Luitpold sehr eng war, hat es auch im Briefwechsel problematisiert und gesagt, um Gottes Willen, dieser arme Ludwig II., dass der jetzt auf den Thron kommt, ohne Erfahrung, ohne Geschäftskenntnis, und das in so einer Zeit, wie wir sie gerade haben. Das wurde schon kritisch gesehen, aber so war es halt. Also die Thronfolge war ja ganz eindeutig. Und dann war eben dieser 18-Jährige plötzlich König, der auch ganz eigene Vorstellungen hatte und auch keine Hilfen annehmen wollte. Für Luitpold, der Onkel des neuen Königs, war das eine ganz neue Situation. Also der war es schon gewohnt, dass der regierende König ihm wohlgesonnen war. So war es unter seinem Vater, so war es unter seinem Bruder. Und jetzt gab es plötzlich nur noch Konflikte. Und das politisch natürlich ist das so das eine. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein und am Ende entscheidet der König. Aber auch innerfamiliär hatte der oberste Wittelsbacher ja ganz umfangreiche Entscheidungsbefugnisse. Also es gab ja das königliche Familienstatut, das regelte, dass eben der König tatsächlich auch entscheiden konnte über die finanzielle Ausstattung der Prinzen, ob sie ins Ausland gehen durften, wen sie heiraten durften. All das war quasi auch Machtbefugnis von Ludwig II. Und so konnte natürlich auch Prinz Luitpold jetzt nicht einfach sagen, das ist mir egal, was mein Neffe da macht, sondern war schon da persönlich auch betroffen.
Er war schon ein bisschen einer der Ratgeber auch und der Stellvertreter der jeweiligen Monarchen. Er hatte dann schon eine wichtigere Funktion.
Also gerade unter Maximilian II., der eben sehr viel krank war, hat Luitpold schon wichtige politische Aufgaben übernommen. Also nachdem normalerweise eben der König eben dem Staatsrat vorgestanden hat, musste das ja auch irgendwie vertreten werden, wenn Maximilian nicht in der Lage war. Und da wurden alle Gesetze beraten, bevor sie dann eben an den Landtag gingen. Das hat dann eigentlich während der gesamten Regierungszeit von Maximilian II. Eigentlich dann immer Prinz Luitpold schon gemacht. Und sonst auch natürlich repräsentative Verpflichtungen, all das. Da war Luitpold eigentlich immer so der gefragteste Mann, weil ja auch die Kinder von Maximilian II. Zu der Zeit noch nicht volljährig waren.
Um über Prinzregent Luitpold sprechen zu können, muss man doch einiges über die dynastischen Verstrickungen erfahren, worüber wir in der ersten Stunde gesprochen haben, Dr. Stefan Merz. Er war dann immerhin der Stellvertreter zweier Monarchen, der Prinz Luitpold, der Prinzregent Luitpold.
Ja, so ist es. Wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, also die längste Zeit seiner Regentschaft hat er den König Otto vertreten. Aber man darf nicht vertreten, dass die ersten paar Tage seiner Regentschaft eigentlich die Vertretung für König Ludwig II. Waren. Und wie das so kam, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wir sind ja jetzt ja in sehr turbulenten Jahren eigentlich gelandet. Die 1860er Jahre, da war Bayern seit Jahrzehnten im Frieden. Das Königreich Bayern war eigenständig, also da gab es noch kein deutsches Reich. Und plötzlich eskalierte dieser Machtkonflikt zwischen Preußen und Österreich. Und Bayern musste sich auf eine Seite stellen. Und 1864 kam es dann zum Krieg zwischen Österreich und Preußen. Und nicht nur Bayern, sondern alle süddeutschen Staaten waren da an der Seite Österreichs. Bayern machte mobil. Luitpold übernahm dann nach einiger Zeit auch ein militärisches Kommando, also der war ja Offizier. Und das war ein militärisches Desaster, dieser Feldzug gegen Preußen. Österreich hat recht schnell schon den Krieg verloren und dann gab es auch für Bayern nur noch Rückzugsgefechte. Und in der Nähe von Würzburg kommandierte dann Prinz Luitpold eine Division, die dann eben auch von preußischen Truppen ja richtig aufgerieben wurde. Das Ergebnis dieses verlorenen deutschen Kriegs war dann 1866 die preußische Vormachtstellung und gleichzeitig war auch klar, dass die bayerische Armee eigentlich überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß war. Und da wurde dann dem Prinzen Luitpold eine wichtige Rolle dann zugestanden. Da wurden Reformen umgesetzt und Luitpold hat dann auch 1869 die Rolle des Generalinspektors der Armee übernommen. Also war dann wirklich an der Spitze der bayerischen Armee und plante dann für die Zukunft. Und damit war es aber noch nicht getan. Der preußische Ministerpräsident wollte ja die deutsche Reichseinigung unter preußischer Vorherrschaft erzwingen, also Otto von Bismarck. Und das geschwächte Bayern hatte sich auch verpflichten müssen nach 1866, dass es im Kriegsfall dann eben auch als preußischer Verbündeter herhalten würde. 1870 war es soweit, da gab es dann den Deutsch-Französischen Krieg, der auch wieder durch die Diplomatie Bismarcks hervorgerufen wurde. Und Bayern hatte auch diesmal keine andere Wahl, als sich zu beteiligen, eben diesmal nicht gegen Preußen, sondern an der Seite Preußens. Prinz Luitpold übernahm hier wieder eine wichtige Rolle, zwar jetzt nicht als aktiver Offizier, aber er wurde von König Ludwig II. Ins große Hauptquartier, also in die militärische Zentrale der deutschen Bundesstaaten entsandt. Und da war er dann eben mit dem preußischen König Wilhelm I. Eigentlich fast jeden Tag zusammen.
Also als Repräsentant des bayerischen Heers, der bayerischen Armee.
Genau,
eigentlich oder als offizieller Abgesandter des bayerischen Königshauses.
Genau. Also es waren auch einige Fürsten anderer deutscher Bundesstaaten zugegen, aber eben für Bayern wurde eben diese Rolle eben dem Prinzen Luitpold dann zugewiesen. Und da bekam er halt aus nächster Nähe nicht nur mit, was militärisch so passiert ist. Also dieser Feldzug gegen Frankreich ging ja relativ schnell. Da war nach einigen Wochen schon klar, dass die deutschen Verbündeten die französische Armee wahrscheinlich dann eben bald besiegt haben wird. Politisch war da natürlich auch viel los, weil da wurden dann eigentlich schon die Verhandlungen geführt im großen Hauptquartier, das dann in Versailles war, über die künftige deutsche Reichseinigung. Und Luitpold konnte das aus nächster Nähe beobachten. Und das bedeutete natürlich dann aber auch für Bayern den Verlust der Eigenstaatlichkeit. Also dann würde das Königreich Bayern ja aufgehen in einem größeren deutschen Reich unter preußischer Vorherrschaft. Mhm. Und eine wirklich zentrale Rolle eigentlich für alles, was dann da auch passiert ist, spielt dann wieder Ludwig II. Also der wollte eigentlich ja mit diesen Verhandlungen zu tun haben, blieb eigentlich auf seinen Schlössern zurückgezogen, hat sich dann nur hinterher immer informieren lassen. Aber auch hier hat Bismarck dann erkannt, dass natürlich der Herrscher des zweitgrößten Königreichs in diesem künftigen Deutschen Reich der einzige ist, der eigentlich dann dem preußischen König die Kaiserkrone antragen könnte. Und Ludwig hat sich da auch drauf eingelassen und wusste, also entweder wenn er es nicht tut, tut es ein anderer, oder am Ende sogar noch ein Parlament, das wollte man verhindern. Und Bismarck hat ihm ja dann auch Zahlungen zugesagt. Und finanziell war Ludwig II. Ja eben ohnehin immer in Problemen. Das kam allerdings dann erst später raus. Mhm. Dann wurde von Bismarck ein Brief aufgesetzt. Den hat Ludwig II. Fast im Wortlaut übernommen, eben an den preußischen König, in dem dann diesen Wilhelm dem Ersten angetragen wurde, dass er doch bitte die Kaiserkrone annehmen soll. Im Namen der deutschen Fürsten forderte Ludwig II. Ihn also dazu auf. Und diesen Brief hat dann Luitpold in Versailles übergeben.
Aber Sie sagen, das hatte auch ein bisschen einen finanziellen Hintergrund, dass Ludwig da sich darauf eingelassen hat, dass es einen deutschen Kaiser und ein deutsches Kaiserreich geben würde.
Ist zumindest nicht auszuschließen, dass das ein Teil der Erklärung ist, wieso Ludwig II. Sich darauf eingelassen hat. Ihm wurde auch von vielerlei Seite abgeraten. Also innerhalb der Wittelsbacher Familie war man da eigentlich auch dagegen. Als dann die Kaiserkrönung auch schon stattgefunden hatte, dann im Januar 71, hat Prinz Otto, der eben auch in Versailles da vor Ort war, dann an Ludwig II. Geschrieben, dass er da ganz wehmütig war, als sich die Bayern da vor dem Kaiser geneigt haben. Und sowas war er nicht gewohnt und sein Herz wollte zerspringen. Warum, und so ging es nicht nur Otto.
Warum hat Ludwig den Onkel Luitpold als Abgesandten dahin geschickt? Weil er der Repräsentant des Heers war, der Armee war, oder weil er ihn dann doch vertraut hat? Weil Sie haben ja in der ersten Stunde erzählt, dass das Verhältnis nicht so intensiv war zwischen Onkel Luitpold und Neffen Ludwig II.
Ja, also da spielt auch beides zusammen. Zum einen war natürlich Luitpold einer der höchsten bayerischen Militärs. Da war es eigentlich ganz klar, dass man dann den entsendet, mhm, wenn es da eben ins große Hauptquartier geht. Da war er mit Sicherheit auch inhaltlich nicht verkehrt. Und zum anderen hat auch das was mit der dynastischen Rangfolge was zu tun. Da, wo sich Ludwig II. Vertreten lassen hat, da konnte er nicht einfach, hätte er schon irgendeinen Wittelsbacher schicken können, aber da ging es auch um die Rangfolge. Also sein jüngerer Bruder Otto, der hatte eben da auch schon gesundheitliche Probleme immer mehr. Und da blieb dann eben auch schon wieder Luitpold als erster Stellvertreter bei sehr vielen Dingen. Und ab den 1870er Jahren zog sich Ludwig II. Ja auch völlig zurück. Und plötzlich fiel wieder dem Prinzen Luitpold dann überall die Rolle zu, den König vertreten zu müssen.
Und dann wurde er der Herrscher ohne Krone. Er hat ja schon diese Pflichten erfüllt, er hat nur noch nicht die Funktion gehabt. Bei der Kaiserproklamation von Wilhelm I., also wir haben heute eine spannende Geschichtsstunde, hat der Prinz Luitpold, der spätere Prinzregent, König Ludwig II. Vertreten und seine kluge Tochter Therese, Luitpolds kluge Tochter Therese hat, das lese ich natürlich aus ihrem Buch von Dr. Merz, hat dann ein paar Tage später geschrieben, gestern wurden also die Verträge angenommen. Bei uns im Palais Luitpold ist nicht beflaggt über einen unabwendbaren Zwang, wird man sich doch nicht freuen. Also es war eine politisch schon sehr brisante Zeit, die Zeit nach 1971.
1871, ja.
1871. Bei so viel Geschichte vertut man sich schnell mal 100 Jahre.
Ja, ja, es ist also eine wahnsinnig turbulente Zeit, eigentlich da bis zur Reichsgründung. Und Luitpold war ja also eben als Ehemann einer Habsburgerin, war er natürlich eigentlich eher Österreich zugetan gewesen. Von daher hatte der schon seine Probleme mit einem Deutschland unter preußischer Vorherrschaft, in dem Österreich ja dann gar keinen Platz hatte. Aber man sieht schon, in der luitpoldinischen Familie war man da doch irgendwie recht schnell damit, sich dann mit diesen neuen Rahmenbedingungen abzufinden. Ludwig zum Beispiel, der älteste Sohn von Luitpold, hat dann sogar 1871 gleich mal für den Reichstag kandidiert. Zwar nicht erfolgreich, aber da sieht man schon, dass in der Familie des Prinzen Luitpold da ein gewisser Pragmatismus herrschte und man nahm das dann halt schon auch so an.
Es geht dann aber weiter, weil die Situation mit König Ludwig II. Hat sich dann immer mehr zugespitzt, der sich da ziemlich aus diesen politischen Verhandlungen rausgehalten hat, was natürlich mit fatale Folgen hat.
Ja, also das wurde lange Zeit eigentlich abgefangen von der Staatsregierung. Also die Regierung war fest im Sattel, das waren Ministerialbeamte mit langer Erfahrung, die haben halt die königliche Unterschrift sich natürlich eingeholt für alles, was dann zum Gesetz wurde. Dass der König aber eigentlich da sich überhaupt gar nicht mehr persönlich hat blicken lassen, seine Minister nicht mehr empfangen hat, auch öffentlich sich nicht mehr gezeigt hat. Das wurde lange Zeit ja so kompensiert und auch, dass Ludwig II. Immer verwunderlicher wurde. Das wurde eigentlich vom Hof auch geheim gehalten. Deswegen lief alles eigentlich die 1870er Jahre so irgendwie schon so weiter. Bayern ist in der Zeit ins Deutsche Reich auch reingewachsen. Also das wurde dann auch alles immer normaler. Aber eben Anfang der 80er Jahre war es dann irgendwie schon langsam sehr schwierig und problematisch, mit diesem Ludwig II. Als König da noch so weitermachen zu können. Vor allem wegen der hohen Verschuldung, aber auch weil dann eben Gerüchte über dessen Privatleben dann aufkamen, die in der internationalen Presse dann auch verbreitet wurden. Und da war man dann irgendwann zum Handeln gezwungen. So zumindest hat es die Staatsregierung gesehen. Und nachdem dann eben klar war, man würde Ludwig II. Als regierungsunfähig erklären lassen und nachdem auch klar war, dass Prinz Luitpold sich dann nach sehr langem Zögern dann eben bereit erklärt, dann eine Regentschaft auch zu übernehmen, wenn sie denn notwendig würde, dann hat man 1886 dann tatsächlich im Frühjahr genau das gemacht. Also da wurde durch die Regierung eben dieses Gutachten veröffentlicht. Ludwig II. Wurde entmündigt und Ludwig II. Sollte dann auch direkt auf Schloss Neuschwanstein verhaftet werden. Das hat im ersten Anlauf auch gleich gar nicht geklappt. Also da war die örtliche Gendarmerie nicht mal informiert. Deswegen auch erst im zweiten Anlauf konnte man dann Ludwig II. Dann auch wirklich verhaften. Der wurde nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht. Und am gleichen Tag auch wurde dann Prinz Luitpold als Prinzregent proklamiert.
Das beschreibt ja auch dann die Therese, wie das alles war, dass der Vater Luitpold ständig aus dem Schlaf geweckt worden. Erst hat's aus dem Schlaf gerissen wurde. Erst hieß es, der König sei verschwunden und dann kam die Todesnachricht. Da war aber für Luitpold schon klar, dass er dann der Nachfolger sein würde, weil Otto ja so gut wie entmündigt war, obwohl er der Nachfolgekönig war. Und der, genau, am längsten Regierende in Bayern. Also am längsten Königseiende in Bayern.
Also Luitpold war ja jetzt schon Prinzregent und eben dann nur wenige Tage später eben dann dieser mysteriöse Tod von Ludwig. Und klar, in der Erbfolge ging es dann weiter. Also Otto war dann einfach formell der nächste König, wobei auch das umstritten war, beziehungsweise man hätte da sicherlich politisch auch einen anderen Weg einschlagen können. Und einfach von vornherein dann Otto schon früher von der Thronfolge ausschließen können, dann wäre Luitpold dann zum nächsten König geworden. So war es aber klar, da Otto natürlich seine Herrschaft so gar nicht antreten konnte, dann wurde der formal zum König, hat es aber in seinem geistigen Zustand gar nicht mehr verstanden, was ihm da gesagt wurde. Und dann wurde eben der Weg gewählt, dass Luitpold die Regentschaft einfach weiterführen sollte, eben auch dann für König Otto.
Also und Otto war beide Neffen vertreten.
Genau, einen nach dem anderen. Und nachdem Otto ja auch erst 38 Jahre alt war, war das natürlich nicht unproblematisch, weil da war schon damit zu rechnen, dass diese Regentschaft, eben diese Stellvertretung, die jetzt eigentlich nur für einen Übergang gedacht war, dass die dann über Jahrzehnte möglicherweise fortgeführt werden muss.
Dann darf ich nochmal aus Ihrem Buch zitieren, das Prinzregent Luitpold zu dieser Zeit dann notiert hat. Am Abende meines Lebens legt mir die Vorsehung die schwere Pflicht auf, im Namen seiner Majestät, unseres allergnädigsten Königs, die Zügel der Regierung zu ergreifen. Möge es mir vergönnt sein, zum Wohle des treuen und von mir treu geliebten Landes wirken zu können. Also es war eine große Verantwortung für den damals, ja, wie wir schon gesagt haben, im Rentenalter sich befindlichen Prinzregenten zu der Zeit dann schon.
Ja, und er hat sich auch lange eigentlich gesträubt, ob er dieses Amt des Regenten wirklich annehmen soll. Also er hatte sich ja schon in seinem Leben so eingerichtet, er hatte seine festen Abläufe. Und war auch gar nicht da interessiert, da jetzt irgendwie die Macht ergreifen zu müssen. Und Luitpold wurde ja immer zeitlebens als sehr pflichtbewusst beschrieben. Und ich glaube, das passt jetzt aber auch in diesem Zusammenhang wirklich gut. Da sieht man, er sah einfach, es gibt gar keinen anderen Weg, als dass er jetzt diese Regentschaft übernimmt und damit eben auch die Zukunft der Monarchie sichert.
Das Bier war noch dunkel, die Damen sitzam, die Dirndl sitzam, so hat es im königbayerischen Amtsgericht geheißen. Und so wurde die Prinzregentenzeit in Bayern als liebe, gute, alte Zeit verklärt. Dabei war es eine Zeit der Umbrüche, schreiben Sie, Dr. Merz. Die Industrialisierung ein hohes kulturelles Interesse, es war sehr vielfältig.
Das ist ganz spannend. Also es ist eine ganz ambivalente Zeit eigentlich, wo so viel gleichzeitig passiert ist. Also diese Jahre 1886 bis 1912, die Prinzregentenzeit, ist ja im Nachhinein wirklich sehr schnell sehr verklärt worden. Also im Königlich-Bayerischen Amtsgericht haben wir ja auch so ein Beispiel, wo man da eigentlich nur positiv zurückblickt. Also das war eine lange Epoche des Friedens, wirtschaftlicher Wohlstand ist da entstanden. Es gab eigentlich keine größeren Konflikte. Die Wissenschaft und die Kunst haben geblüht. Aber gleichzeitig ist natürlich auch wahr, dass durch die Industrialisierung auch soziales Elend entstanden ist. Und gleichzeitig ist auch wahr, dass es eine Zeit von auch ganz scharfen politischen Auseinandersetzungen war. Und als eben Luitpold 1886 sein Amt übernommen hatte, muss man sagen, hat er wohl die Rolle seines Lebens gefunden. Also als Prinzregent war er eben kein Monarch, kein König, hatte aber laut Verfassung fast alle Rechte, die der König ansonsten gehabt hätte, also mit wenigen Ausnahmen. Interessant ist, wie er diese Rolle dann ausgefüllt hat. Also auf dem im engeren Sinne politischen Feld hielt sich Luitpold eigentlich sehr zurück. Der wollte jetzt nicht da ein persönliches Regiment einführen und Gesetze sollten quasi nur seiner Feder entstammen, sondern da ließ er seinen Staatsministern relativ freie Hand und hat sich da auch hinter die gestellt. Aber auf dem Feld der Regentschaftsrepräsentation, da war Luitpold einfach bestens zu Hause. Und da kam ihm halt seine ganze Persönlichkeit, sein Charakter zugute.
Aber er war keine politische Marionette. Er war schon eine wichtige Figur.
Definitiv, ja. Man sieht es allein auch daran, dass er natürlich, also zum einen war seine Kompetenz, Staatsminister zu entlassen oder zu ernennen, wie er wollte. Also das lag alleine eben in seiner Entscheidungsbefugnis. Und dann hatte er auch Hofstäbe, die quasi wie militärische Stäbe eigentlich um ihn herum gruppiert waren in der Residenz, die ihn auch beraten haben. Und seine engsten Mitarbeiter da in der Geheimkanzlei, das waren enge persönliche Vertraute von Luitpold, die er über Jahrzehnte schon kannte, die waren eigentlich fast die wichtigsten Personen. Also da mussten auch die Staatsminister sich erstmal hinten anstellen konnten da auch nicht einfach dem Prinzregenten rein diktieren, was denn ja politisch zu geschehen habe. Also da ließ sich Luitpold schon sehr intensiv informieren, wollte da keine eigene öffentliche politische Rolle spielen, beziehungsweise hat sich öffentlich auch ganz selten nur politisch geäußert, was natürlich dann auch dazu führte, dass er so einen Nimbus der Überparteilichkeit dann hatte, der sich auch ins politische Klein-Klein gar nicht eingemischt hat, sondern der eigentlich einfach so der Regent für alle Bayern sein konnte.
Und wie Sie schreiben, er war sehr populär, was auch mit seinem Alter zu tun hatte. Er hat so viel Weisheit und Milde ausgestrahlt mit seinem Rauschebart. Und es gibt ja wunderbare Fotos, wo in dieser Zeit ja noch ganz wenig fotografiert werden konnte. Zum Beispiel vom Prinzregenten bei der Fütterung der Schwäne im Nymphenburger Park. Das sind ja historische Kostbarkeiten.
Ja, also das ist sowieso interessant. Es gibt wahrscheinlich keinen bayerischen Herrscher, der so oft porträtiert wurde wie Luitpold. Also sein großes Steckenpferd war die Kunst, schon lang bevor er die Regentschaft angetreten hatte. Der war in der Münchner Künstlerszene extrem gut vernetzt, ist auch teilweise unangekündigt in den Ateliers vorbeigekommen.
Zu früher Stunde
hat dann einfach mit donnernder Stimme Wittelsbach gerufen und dann wurde ihm natürlich geöffnet und der wurde wirklich in jeder erdenklichen Form und Pose porträtiert, Luitpold. Das Namenwert der Regentschaft natürlich noch weiter zu. Für die Künstler war das natürlich auch toll, den Regenten malen zu können. Das war ja auch ein Werbeeffekt für die Hoffotografen genauso. Von daher, diese enorme Popularität des Regenten, die hängt natürlich zusammen, dass er sehr, sehr zugänglich war, aber auch gleichzeitig mit so einer Medialisierung, die auch stattfand. Also plötzlich gab es ja überall Massenmedien, Zeitungen gab es in jeder erdenklichen politischen Richtung. Fotografien wurden verbreitet, Denkschriften und Huldigungsschriften, Biografien. Und Luitpold ließ das alles gerne mit sich machen. Also der war da offen und tolerant und das hat mit Sicherheit auch sehr dazu beigetragen, dass er dann so schnell so populär wurde. Wobei, man muss ja sagen, die ersten Tage der Regentschaft waren ja sehr schwierig. Also nach dem Tod von Ludwig II., hat er sich ja erstmal ein paar Tage lang gar nicht mehr auf die Straße rausgetraut, hat dann aber recht schnell dann doch das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedererlangt.
Dass er ja vorher sich schon in vielen Jahrzehnten erarbeitet hatte, er war ja wirklich sehr beliebt gewesen. Aber der König war ja natürlich verklärt durch seine Art einfach, der König Ludwig II. Interessant ist auch, da musste ich gestern sehr schmunzeln, als ich ein Buch gelesen habe, dass der Prinzregent auch Kunst unterstützt hat und Künstler und bei manchen Sachen zwar innerlich den Kopf geschüttelt hat, aber die Künstler gewähren lassen hat. Also so stellt man sich ja auch einen Regenten vor, der die Kunst fördert.
Ja, das hat ja im Haus Wittelsbach lange Tradition, die Kunstförderung. Also bei Ludwig I., dem Vater von Luitpold, war das ja auch schon ein ganz zentraler Aspekt. Und bei Luitpold eben auch. Als Regent hat er dann auch die finanziellen Mittel gehabt, da Kunstwerke auch für die Pinakothek anzukaufen. Teilweise waren das Sachen, die ihm persönlich überhaupt gar nicht zugesagt haben. Er hatte da schon eher so einen konservativen Kunstgeschmack. Aber wie Sie sagen, da war er sehr liberal und offen und hat dann auch Künstler unterstützt, wo er wusste, das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht das beste Werk, aber dann können die vielleicht noch ein bisschen weitermachen und haben da finanziell keine Sorgen.
Aber welche Weichenstellungen für die Zukunft fallen in diese doch lange Ära der Regentschaft vom Prinzregent Luitpold?
Ja, es ist ganz erstaunlich. Also in der Wissenschaft haben wir dann plötzlich in München ein wahnsinnig starkes Umfeld. Da gab es erst Nobelpreisträger. Luitpold war auch sehr eng mit vielen Wissenschaftlern bekannt und hat da auch nach Möglichkeiten unterstützt. wurde zum Beispiel das Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität neu gebaut mit dem Lichthof, wie wir ihn heute alle kennen. In der Kunst gab es da einen enormen Aufschwung in dieser Zeit. Und auch wirtschaftlich gab es in der Zeit, in der Bayern eben im Deutschen Reich dann war, eigentlich dann so ab den 1880er Jahren eigentlich immer einen rapiden Aufwärtstrend. In Bayern muss man sagen, dieses politische System hatte sich ja lange wenig verändert. Ja, es gab aber schon natürlich den Trend oder die Forderung nach mehr Mitbestimmung seitens der Bürger. Und also Parlamentarisierung ist hier das Stichwort. Und da änderte sich dann eben unter der Prinzregentenzeit doch ein bisschen was zumindest. Also dieser scharfe Gegensatz von liberaler Regierung und konservativer Landtagsmehrheit, der löste sich dann immer mehr so auf, bis dann 1912 dann tatsächlich dann der Prinzregent auch ein Ministerium berufen hat, das dann auch der Landtagsmehrheit entsprochen hat. Mhm. Also das war schon sensationell zu dieser Zeit. Und auch das Wahlrecht war dann in Bayern ab 1906, 1907 dann tatsächlich eins der fortschrittlichsten im ganzen Deutschen Reich, muss man sagen. Also es war schon, zeigte viel dann in Richtung Moderne.
Und er war ja schon hochbetagt zu dieser Zeit.
Ja, Luitpold war hochbetagt, also gerade dann so wirklich ab 1904, 1905 hat er dann auch gesundheitlich immer mehr Probleme bekommen, hat aber seine Pflichten, so wie es halt ging, erfüllt, und wo es nicht ging, haben dann auch seine Kinder teilweise dann, sind für ihn eingesprungen. Allerdings, man muss schon sagen, dann die letzten Jahre waren gesundheitlich sehr schwierig, also er verstarb ja dann 1912 und das letzte Jahr, da gibt es einige Aufzeichnungen seiner Kinder, wo Luitpold auch schon gesagt hat, er wünscht niemandem so alt zu werden.
Ja, und dann noch so voll berufstätig, wie der Prinzregent war. Er war ein sehr beliebter Regent. Wie war dann die Zeit, als Prinzregent Luitpold verstorben ist und sein Sohn dann als König Ludwig III. Für wenige Jahre an die Macht gekommen ist? Darüber haben wir uns ja im letzten Jahr unterhalten. War da auch große Trauer in Bayern, weil er ja so beliebt war, der Prinzregent Luitpold?
Ja, ja, also die Trauerfeier 1912 war, glaube ich, also sowas hatte München noch nie erlebt. Also so viel gekrönte Häupter, Zehntausende auf der Straße, eine ganz prunkvolle Beisetzung. Da wurde Luitpold tatsächlich dann auf eine Stufe gehoben mit den bayerischen Königen, die ihm vorangegangen sind. Und schon recht bald wurde dann auch die ganze Prinzregentenzeit verklärt. Also dieser Mythos der Prinzregentenzeit, der beginnt eigentlich dann schon wenige Jahre später. Und da ist ja, muss man wissen, 2 Jahre nach Luitpolds Tod der Erste Weltkrieg losgebrochen. Und das ist natürlich ein harter Kontrast zur guten alten Zeit, die vielleicht nicht immer nur so gut war, ja.
Da war die definitiv zu Ende. Bevor wir noch die letzte Frage beantworten, beziehungsweise Sie beantworten, was von der Regentschaft von Prinzregent Luitpold geblieben ist, müssen wir doch dringend zu was ganz Harmlosen kommen. Die Prinzregententorte, da assoziiert man ja immer noch die gute alte Zeit. Und die hatte ja auch, glaube ich, das Symbol der verschiedenen Regierungsbezirke. So viel Böden waren es damals, was dem Prinzregenten an Süßigkeit präsentiert wurde.
Ja, die Prinzregententorte, also der Ursprung ist ja einigermaßen umstritten. Da gab es gleich mehrere Hofbäcker, die sich die Prinzregententorte beansprucht haben, dass sie erfunden hätten. Und wie Sie sagen, 7 Böden, 7 bayerische Regierungsbezirke. Und man weiß aus der königlichen Familie, dass da auch die Torte gut ankam. Also die wurde auch bei offiziellen Festen auch gerne dann schon mit geliefert.
Bevor wir leider unseren Ratsch über die bayerische Geschichte, über den Prinzregenten Luitpold beenden müssen, Dr. Stefan Merz, was ist aus der Prinzregentenzeit, was ist aus der Regentschaft von Prinzregenten Luitpold in Bayern geblieben?
Ja, tatsächlich ein rasanter Umbruch in die Moderne, der da stattgefunden hat. Und Luitpold hat, glaube ich, da die Rolle vor allem gespielt, dass er das alles gut moderiert hat. Also in seiner ganz eigenen Art hat er es geschafft, diese Konflikte, die es eben auch gab, es war ja nicht nur eine gute alte Zeit, so abzumildern, dass da eigentlich zum Zeitpunkt seines Todes man schon davon ausgehen konnte, dass die Monarchie in Bayern absolut zukunftsfähig war.
Und Sie haben ihm ein kleines Denkmal anlässlich des 200. Geburtstages von Prinzregent Luitpold gesetzt. Prinzregent Luitpold, Herrscher ohne Krone von Dr. Stefan Merz, erschienen in der Reihe Kleine bayerische Biografien im Verlag Friedrich Pustet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen über interessante Aufschlüsse über die bayerische Geschichte und über einen wunderbaren Regenten. Letztes Jahr am 5. März haben wir über König Ludwig III. Gesprochen, wir beide. Heute über den Prinzregenten. Worüber reden wir nächstes Jahr am 5. März?
Da wird uns schon was einfallen, Frau Kaiser. Es hat mich sehr gefreut.
Es hat mich auch sehr gefreut und es ist ein interessantes Kapitel bayerischer Geschichte gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Stefan Merz. Hatte die Ehre. Vielen Dank.
Habe die Ehre.